Deutschlandfunk. Der Tag.
Tag 13 des verheerenden russischen Angriffskriegs und wie zu erwarten spitzt sich die humanitäre Situation in der Ukraine zu. Kiew rüstet sich für die große russische Offensive und die Bundesanwaltschaft ermittelt schon wegen Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung. Was kann der Westen noch tun, ohne direkt in den Krieg einzugreifen? Zum Beispiel der Stopp der Energieimporte aus Russland, Putins Haupteinnahmequelle.
Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Weil die Bilder, die wir sehen werden, von Kiew, von Mariupol, von Charkow, werden ja nicht weniger Gewalt zeigen, sondern sie werden mehr Gewalt zeigen.
Das hat der Militärhistoriker Sönke Neitzel gestern bei uns im Deutschlandfunk schon prophezeit. Und heute Nachmittag wird gemeldet, dass die USA ihre Ölimporte aus Russland stoppen. Das wirft natürlich den Blick nach Europa und vor allem nach Deutschland. Was ist mit den russischen Gasimporten? Die Bundesregierung sträubt sich noch, weil der wirtschaftliche Schaden auch für uns groß wäre. Wie wäre also die Kosten-Nutzen-Rechnung? Darüber spreche ich gleich mit dem Vizepräsidenten vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, Stefan Kotz. Und ja, es gibt sie natürlich immer noch, relevante Geschehnisse jenseits der Ukraine. Vor dem Verwaltungsgericht Köln wird heute darüber verhandelt, ob der Verfassungsschutz die AfD zum rechtsextremen Verdachtsfall hochstufen darf oder nicht.
Es wird ja auch ein großer, ich sag mal, Schauprozess werden, um uns dort natürlich auch medial ein Stück weit wieder in die gewisse Ecke zu schieben,
sagt AfD-Chef Tino Chrupalla. Und was unsere AfD-Expertin Nadine Lindner, die bei dem Prozess ohne Schau zuschaut, das hören wir auch gleich. In der Tag an diesem Dienstag, den 8. März 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Keine Frage wird zurzeit so vehement diskutiert in Berlin wie diese. Wenn wir schon nicht militärisch in den Krieg Putins gegen die Ukraine eingreifen, müssen wir dann zumindest nicht wirtschaftlich alles, und zwar wirklich alles tun, um Putin zu schaden. Allein heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk zwei CDU-Spitzenpolitiker mit völlig gegensätzlichen Meinungen. Hören wir zuerst Außenpolitiker Norbert Röttgen.
Das ist ja die entscheidende Lebensader des Regimes Putin. Der Verkauf von Öl und Gas. Und durch den Krieg ist aus diesem Verkauf noch viel mehr ein Geschäftsmodell auf Rekordpreisen geworden. Annähernd 1 Milliarde Dollar spülen wir ihm täglich in die Kriegskasse, dadurch, dass das weitergeht und dadurch, dass die Banken, die das finanzieren, nicht von SWIFT ausgeschlossen worden sind. Man muss fragen, geht es denn? Die Bundesregierung hat erklärt, selbst wenn alle Öl- und Gaslieferungen und Kohlelieferungen eingestellt würden, dann kommen wir bis in den nächsten Winter.
Also Röttgen will den Stopp und zwar sofort. Aber ganz anders sieht sein Parteikollege Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Wir können nicht aus den Gasimporten, Kohleimporten und Ölimporten aus Russland aussteigen kurzfristig. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es als Ziel langfristig komplett autark zu sein, keine Rohstofflieferungen aus Russland, ob das richtig ist. Denn ein Russland, was nicht abhängig ist von wirtschaftlichen Kontakten nach Europa, ist aus meiner Einschätzung her noch unberechenbarer, noch unsicherer. Wir müssen diesen Konflikt jetzt klären. Es muss Frieden einziehen und dann muss es eine Möglichkeit geben, durch die Stärke in Europa, durch die Verteidigungsbereitschaft, auch ein Stück weit im Bereich der Rohstoffe, so eine starke Rolle zu spielen, dass man nicht angreifbar wird durch Russland, sondern dass man ein ebenbürtiger Partner ist.
Tja, gute Argumente auf beiden Seiten. Also habe ich nachgefragt bei Professor Stefan Kotz. Er ist Vizepräsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und ich habe ihn gefragt, ob wir Putin mit einem Energiekomplettboykott sprichwörtlich den Geldhahn zudrehen.
Das tun wir dann natürlich. Allerdings das Geld, was wir ja jetzt überweisen, dafür kann er sich im Westen ohnehin kaum etwas kaufen. Es bliebe dann ja nur noch insbesondere Teile des asiatischen Marktes. Und auch hier ist Putin derzeit ja nicht dadurch beschränkt, dass er nicht über genügend Mittel verfügt. Ein Teil ist zwar eingefroren, aber ein anderer Teil wäre noch verfügbar. Das heißt, kurzfristig würde das sicherlich die Militärmaschine nicht zum Stoppen bringen. Da kommt es ja wirklich darauf an, ob die Güter geliefert werden, die er haben möchte. Und das ist dann natürlich eher eine Frage, kann es das Regime von innen noch stärker destabilisieren, indem eben diejenigen, die bislang von diesen Rohstoffgeschäften im Energiebereich profitieren, dann möglicherweise doch sagen, die Zukunft mit Putin kommt einem ökonomischen Abstieg gleich.
Also der Druck, der Binnendruck wird größer. Aber das, was man jetzt häufig hört, man muss im Prinzip dafür sorgen, dass Putin wortwörtlich das Geld für den Krieg ausgeht. Das wird man wahrscheinlich mit dieser Maßnahme so nicht erreichen, weil er die Kriegsgüter mittlerweile mehr oder weniger autark im Land produziert.
So ist es. Also das wird sich dann eben, ja, nicht dadurch, es ist ja nicht so, dass er sich dafür die Waffen bei uns kauft, die er dann in der Ukraine eben bekommt, ist die Güter noch, die es haben möchte oder nicht. Und wenn wir jetzt ein Embargo auch für die Energielieferungen verhängen, dann heißt es ja auch nicht, dass er gar keine im Gegenzug beziehen. Also für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und der westlichen Welt würde sich dadurch praktisch nichts ändern.
Und trotzdem preschen jetzt offenbar die USA vor. Joe Biden will heute verkünden, kein Öl mehr zu kaufen aus Russland. Wie viel könnte das bringen als Einzelmaßnahme?
Ich vermute nicht allzu viel, denn das ist aus Sicht der USA schon ein Drehtüreffekt, denn die USA selber sind ja Nettoölexporteur. Das heißt, werden sie dann wahrscheinlich aus eigenen Quellen oder eben von anderen Lieferanten besorgen, und dafür wird Russland dann umso mehr versuchen, sein Öl beispielsweise nach China oder nach Indien oder sonst wo hin zu verkaufen.
Okay, also um Putin, um das Regime zu schädigen, um diese Effekte zu verstärken, die Sie gerade eben beschrieben haben, kommen wir nicht drum herum, müsste Europa sozusagen klare Kante fahren, beziehungsweise sagen, Europa sagen, wir sind die Hauptbezieher russischer Energie, wir müssen wirklich dann diesen Boykott machen, damit das wehtut.
Das würde auf jeden Fall den Effekt nochmal verstärken, denn dann wird die Kundschaft immer schmaler, und das bedeutet eben auch, dass Putin dann das Öl auch nur zu einem Abschlag an die noch verbleibenden Kunden, vor allen Dingen wohl dann in Asien, verkaufen kann. Auch das wird ihn sicherlich nicht in die Knie zwingen, denn natürlich sind die Rohölpreise jetzt ja schon auf einem sehr hohen Niveau. Also selbst mit einem entsprechenden Abschlag davon wäre das sicherlich immer noch auskömmlich. Und im Rohölmarkt, wo man leichter eben die Lieferungen, die von der einen Seite nicht mehr bezogen werden, durch die Lieferung von einer anderen Seite ersetzen kann, da würde ich mir jetzt nicht übermäßig viel versprechen. Da kommt es eben zu diesen Drehtüreffekten. Dann bliebe das Gas. Gas ist aber bei weitem nicht so bedeutsam als Einnahmequelle wie die Rohölexporte. Und da ist es eben so, dass zwar die russische Seite nicht so leicht neue Kunden beliefern kann. Dafür braucht es entsprechende Transportwege, Gasnetze und so weiter, die wird man nicht einfach so über Nacht bauen können. Aber dort haben wir eben auch die größte Abhängigkeit. Und deshalb wäre das eine Sanktion, die wir auch sehr deutlich spüren würden, in der kurzen Frist jedenfalls. Und kurze Frist meint eben in den nächsten, vielleicht 1, 2, 3 Jahren.
Täusche ich mich oder klingen Sie sehr skeptisch? Alle sagen immer, das ist das schärfste Schwert, das wir haben, Putin so eben zu schädigen, weil das ist eben seine Hauptgeldbezugsquelle, die Energieexporte. Aber es klingt so ein bisschen, als wäre das Schwert schärfer für uns als für Putin.
Ich glaube, es kommt hier sehr stark auf das Timing drauf an. Also langfristig ist das mit Sicherheit so, wenn man es dann auch schafft, vielleicht noch andere Länder in diese Allianz hineinzubeziehen, dass die Rohstoffexporte kaum noch möglich sind, dann wäre es wirklich ein sehr scharfes Schwert. Solange es immer noch die Möglichkeit gibt, dann diese Rohstoffe an andere Kunden in der Welt zu verkaufen, wäre nicht allzu viel zusätzlich gewonnen. Der Westen kann sich aber überlegen, und zwar aus einer Position bislang der ökonomischen Stärke, wann er dieses Schwert auch tatsächlich zieht. Allein dadurch, dass es im Raum steht, ist es ja schon eine gewisse Drohung und bewirkt dann auch eine gewisse Destabilisierung bei denen, wo man eben ja darauf hinwirken möchte, dass sie das Verhalten des Regimes ändern, also auf russischer Seite. Aber die Frage ist, wann ist es für uns der richtige Zeitpunkt? Und hier spielt die Zeit ganz klar gegen das Putin-Regime und für den Westen. Also je mehr Zeit wir haben, uns nach Alternativen umzuschauen, desto einfacher ist für uns dann dieser Boykott auch im Energiesektor. Und je kurzfristiger wir das in Gang setzen, desto teurer wird das für uns. Und in der ganz kurzen Frist, das hatten wir ja vorhin schon besprochen, macht es für Putin dann auch keinen Unterschied. Denn da kommt es eben tatsächlich darauf an, dass der übrige Güterhandel, und zwar jetzt die Lieferung des Westens nach Russland hinein, dass der ja de facto schon weitgehend gestoppt ist.
Das heißt, Sie sagen, wir sollten erstmal die Sanktionen, die jetzt in Kraft sind und die ja auch ganz gut wirken, weiter wirken lassen und uns dann möglicherweise parallel erstmal mit anderen LNG beispielsweise, also Flüssiggaslieferanten, absichern, um dann diese Trumpfkarte noch in der Hinterhand zu haben. Ist das jetzt richtig übersetzt?
Ja, dann steigt sozusagen das Drohpotenzial mit jedem Monat, wo man auf russischer Seite erkennt, die Europäer haben wieder einen Schritt in die Richtung gemacht, wo sie noch etwas unabhängiger werden von unseren Gaslieferungen. Dann sozusagen bringt man dieses Schwert nicht mit einem Schlag sozusagen ins Gefecht, sondern zieht es langsam heraus. Es wird aber immer sichtbarer und dann eben auch immer deutlicher, dass man hier in ein Problem hineinläuft aus russischer Perspektive. Das mag damit einen ähnlichen Effekt haben. Eine ganz andere Frage ist, aber das können wir Ökonomen nicht beantworten, ob es klug ist, jetzt wirklich das Regime so in die Enge zu treiben, dass es dann möglicherweise zu Reaktionen führt, die man gar nicht absehen kann. Das ist auch eine Frage dann der Einschätzung von Militärexperten, von Diplomaten und anderen, die vielleicht eher einschätzen können, mit welchen vielleicht dann ja sehr unüberlegten Reaktionen man dann auf russischer Seite rechnen muss.
Wir hatten jetzt neulich Sönke Neitzel, Militärhistoriker, bei uns im Interview, der hat gesagt, momentan ist ja eher diese politische Dynamik so, dass auch aufgrund der Bilder, aufgrund der immer schlimmeren Bilder, die wir aus der Ukraine sehen, der Westen im Prinzip immer mehr gezwungen wird, was zu tun. Er möchte und will auf keinen Fall militärisch eingreifen, bleibt dann also nur diese Sanktionsforderung. Spielen wir das Spiel mal durch. Wenn jetzt sich abzeichnet, diese Sanktion, dieser Ölexport bzw. Energieexportbann Russlands wird kommen. Was heißt das dann für Deutschland, für die Verbraucher, für die Industrie ökonomisch?
Also wenn wir das kurzfristig machen, dann wird es die Ölpreise, Öl und vor allem jetzt die Gaspreise noch weiter steigen lassen. Derzeit ist ja in den Preisen nur eine bestimmte Wahrscheinlichkeit dafür eingepreist, dass die Lieferungen gestoppt werden. Darüber hätten wir dann ja Gewissheit, zwar keine Gewissheit, wie lang dieser Lieferstopp in Kraft bleibt. Das wäre dann ja vermutlich auch nur so lange, wie die russische Politik sich nicht ändert. Auch das ist ja immer noch eine Möglichkeit. Aber wenn wir jetzt das Szenario so durchspielen, dass wir sagen, diese Sanktion muss dann eben auch in Kraft bleiben, weil sie eben kurzfristig, wie wir vermuten könnten, an der militärischen Situation in der Ukraine nichts ändert, dann haben wir eben kurzfristig nochmal einen Preisanstieg und vermutlich im nächsten Winter auch eine Situation, wo wir deutlich unseren Gasverbrauch einschränken müssen. Und das wird nicht möglich sein, ohne vermutlich in größerem Stil auch Produktionsanlagen dann stillzulegen, die auf die Gaslieferungen angewiesen sind. Wir können ein bisschen natürlich manövrieren, insbesondere Gas nicht mehr dort einsetzen, wo wir es auch mit anderen Energieträgern ersetzen können. In der Stromproduktion wird es da sicherlich Spielräume geben.
Das heißt, mehr Kohlekraftwerke dann erstmal länger.
Kohle oder Atomkraft kann man sich dann da vorstellen. Was anderes steht ja kurzfristig nicht zur Verfügung. Etwa 13-14% unseres Gasverbrauchs gehen derzeit in die Stromproduktion. Da wird man also versuchen, so viel wie möglich zu ersetzen. Natürlich auch die Vorräte aufzustocken, so gut es geht, über den Sommer. Etwa über LNG-Importe. Auch da sind die Kapazitäten, so wie es derzeit aussieht, nicht ausreichend, um es wirklich zu kompensieren. Und dann bleibt eben der große Bereich der industriellen Prozesswärme, wo eben Produktionsanlagen darauf abgestellt sind, dass sie mit Gas betrieben werden. Die höheren Preise werden von sich aus einen Nachfragerückgang zur Folge haben. Insofern, das sollte man vielleicht bei der Gelegenheit auch mal sagen, hohe Energiepreise sehen wir natürlich als erstes, gerade mal als Verbraucher, immer als Symptom des Problems, was sie ja auch sind. Aber sie sind in einem marktwirtschaftlichen System natürlich auch immer schon der erste Schritt zur Lösung. Nämlich zu schauen, wo können wir am ehesten auf diese jetzt knapper gewordene Ressource verzichten. Da wird ja genau dieser hohe Preis wirksam, dass er dieses Signal setzt. Jeder Verbraucher muss sich dann überlegen, wo er bestimmte Verbräuche einsparen kann.
Also im Prinzip eine ungewollte CO2-Steuer, wenn man so will.
Ja, und vor allen Dingen eine sehr abrupt ins Werk gesetzte sozusagen. Und das ist halt immer, auch hier, das Timing ist eben immer das Entscheidende. Man kann vieles umbauen in den Produktionssystemen, aber wenn das von heute auf gleich passiert, bedeutet es eben all die Produktionsanlagen, die Kapitalgüter, wie wir das nennen, die auf diese Energieform abgestellt sind, die werden dann über Nacht entwertet. Und es kann natürlich auch auftreten, dass dann bestimmte wirtschaftliche Aktivität schlicht unrentabel wird. Selbst wenn dann also noch Gas da wäre, aber man würde es dann nicht mehr beziehen, weil sich die Produktion damit nicht mehr lohnt.
Und da kommen wir zu meiner abschließenden Frage. Könnte das zwar ein sehr, sehr schmerzhafter, aber möglicherweise dann auch, wenn man das wirklich langfristig sieht, um mal mit etwas Positivem jetzt hier auch wirklich rauszugehen, der Boost sein für die Energiewende, den man im Prinzip gebraucht hat?
So würde ich das nicht sehen.
Ja, also langfristig ist formuliert.
Langfristig ist es natürlich letztendlich nur ein Verschieben auf der Zeitachse, denn langfristig wollen wir ja sowieso aus fossilen Energieträgern heraus. Das kann man aber natürlich sagen, also wie lang ist denn die lange Frist? Und es wird halt umso teurer, je schneller wir das ins Werk setzen. Also alles, was man planmäßig tun kann, wo man sich darauf einstellen kann, dort findet man immer bessere Lösungen, als wenn man es jetzt aus der Not heraus tun muss. Uns wird dann nichts anderes übrig bleiben. Wir werden dann aber, und das wird meines Erachtens, weil Sie sagten, Booster für die Energiewende, wir werden natürlich kurzfristig dann umso stärker auf andere, auch erstmal fossile Energieträger ausweichen, nämlich auf die Kohle. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Booster für die Energiewende und auch nicht auf das Flüssiggas, was dann zusätzlich gefördert wird. Also ich würde das auch strikt voneinander trennen. Also ich würde jetzt die Energiepolitik mit Blick auf die CO2, also auf die Dekarbonisierung wirklich trennen von, weil das ein langfristiges Unterfangen ist, wo es Instrumente gibt, würde ich auf jeden Fall trennen von diesen Fragen, wie sollte man die Sanktionen dosieren, um in der Ukraine die Ziele, die politischen Ziele zu erreichen.
Okay.
Wenn man das miteinander vermengt, wird man im Zweifel in beiden Politikfeldern nicht das erreichen, was man möchte. Es gibt eine alte, sich immer wieder bestätigende Regel, wenn ich zwei unterschiedliche Ziele habe, dann sollte ich mir möglichst zwei unabhängige Instrumente dafür suchen. Andernfalls muss man sehr faule Kompromisse machen.
Ist angekommen. Man sucht ja immer nach was Positivem. Aber das haben Sie mir jetzt auch genommen. Vielen Dank,
Herr Kurz. Tut mir leid. Ja, das Positive ist sozusagen langfristig spielt, oder das will ich auch nochmal sagen, die Zeit spielt für den Westen. Das ist vielleicht, wenn wir es auf der Zeitachse betrachten, durchaus eine positive Botschaft.
Was ist das für eine Demokratie, in der die staatlichen Institutionen gleichgeschaltet sind? Was ist das für ein Bundesverfassungsgericht, liebe Freunde, das nur die Urteile fällt, die der Regierung genehm sind?
Man könnte es auch so formulieren. Wie viel Björn Höcke steckt in der AfD, also als Gesamtpartei? Zu viel, sagt der Bundesverfassungsschutz und will die gesamte Partei als rechtsextremen Verdachtsfall und damit als potenzielle Gefahr für die Demokratie einstufen. Doch die AfD klagt dagegen und heute hat vor dem Verwaltungsgericht Köln die Verhandlung begonnen. Das war die ganz Kurzversion, aber das reicht auch fürs Erste, um zu meiner Kollegin Nadine Lindner zu schalten, die wie immer, wenn es um die AfD geht, den Prozess beobachtet. Hallo Nadine.
Ja, hallo hier aus den Kölner Messehallen.
Ja, ich habe heute schon von dir gehört. Es ist gar nicht nur eine Klage, die ich gerade schon mit dir besprochen habe sozusagen oder schon angekündigt habe, sondern es sind insgesamt 4 Klagen von der AfD, die da verhandelt werden. Klär mich auf.
Ja, also es gibt eine Klage, die steht im Mittelpunkt. Das muss man ganz deutlich sagen. Da geht es um die Frage, ob der Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall ja führen, einstufen darf und ob er darüber öffentlich berichten darf. Also das ist quasi so der dickste Fisch. Und dann gibt es noch drei, ich würde sagen, so kleinere Punkte drumherum. Bei zwei Klagen geht es um den Flügel bzw. den formal aufgelösten Flügel. Da geht es um die Frage, ob der als Verdachtsfall bzw. auch erwiesen extremistische Organisation vom Verfassungsschutz geführt und beobachtet werden darf und ob der Verfassungsschutz sagen darf, dass der Flügel 7000 Mitglieder hat bzw. hatte. Und es geht um die Jugendorganisation, die Junge Alternative, die gilt nach wie vor als Verdachtsfall. Auch da will die AfD gerichtlich überprüfen lassen durch das Verwaltungsgericht, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz das darf. Vielleicht ganz kurz dazu, wir zeichnen ja jetzt auf um kurz nach 16:30. Wir haben jetzt gerade Verhandlungspause. Zwei der vier Klagen sind durchverhandelt worden. Beim Flügel war es wirklich spannend. Bei der JA ging es jetzt relativ schnell und wir nähern uns jetzt sozusagen den dicksten Fisch ab. 16:45 wird dann verhandelt in puncto mögliche Beobachtung der Gesamtpartei als Verdachtsfall.
Okay. Auch wenn du sagst, das mit dem Flügel, das war jetzt ganz spannend, das sind im Prinzip Nebenkriegsschauplätze.
Ja, das muss man noch mal sehen. Es könnte sein, dass Erkenntnisse, die man jetzt aus dieser Verhandlung zum Flügel gewonnen hat, dann vielleicht auch später für die Einstufung der Gesamtpartei, die Bewertung der Gesamtpartei wichtig werden. Es gab nämlich den interessanten Punkt, dass sich auch der Verfassungsschutz mittlerweile gar nicht mehr so sicher ist, ob es den Flügel ja als feste Organisationsform so noch gibt oder ob er sich nicht schon aufgelöst hat, das heißt in der Partei aufgegangen ist. Und das Wirken des Flügels innerhalb der Partei ist zumindest ein argumentativer Baustein des Bundesamtes für Verfassungsschutz, mit dem sie die Hochstufung zum Verdachtsfall rechtfertigen will. Ein Argument, aber nicht das einzige Argument.
Ist ja eigentlich ganz spannend. Könnte man jetzt so oder so sehen. Zum einen könnte man sagen, okay, wenn es den Flügel nicht mehr gibt, dann ist die Partei vielleicht doch nicht so rechts. Oder man kann einfach sagen, den Flügel, den braucht es einfach gar nicht mehr zu geben, weil im Prinzip ist der Flügel jetzt die Partei.
Naja, so weit würde ich auch nicht gehen, zumindest nicht für die Gesamtpartei. Auf einige Ostverbände, vor allem Thüringen, würde ich sagen, da ist das durchaus zutreffend. Bei der Gesamtpartei ist es allerdings so, dass das Argument, was der Verfassungsschutz dann anführt, ein bisschen anders lautet. Er sagt, dass der Flügel nach wie vor Einfluss hat, weil die Personen ja nicht weg sind. Also ja, natürlich Kalbitz, dem sind die Mitgliedsrechte entzogen worden, aber die anderen sind ja noch da, sind auch noch aktiv, wie zum Beispiel Björn Höcke ist noch aktiv, hat zum Beispiel das Wahlprogramm ja deutlich mitgeprägt letztes Jahr bei dem Parteitag in Dresden. Und der Verfassungsschutz argumentiert halt auch und sagt, die AfD ist sehr heterogen. Man weiß im Moment noch nicht genau, in welche Richtung sie sich entwickeln wird. Und deshalb müssen wir sie jetzt als Verdachtsfall beobachten, um halt diese Klarheit bei der Partei dann gewinnen zu können.
Eine Sache aus deinen Schilderungen, die ich jetzt bisher bei uns im Programm schon von dir gehört habe heute, ist mir im Gedächtnis geblieben. Es sind meterweise Akten in den Gerichtssaal gefahren worden. Spricht das dafür, dass die Beweislast erdrückend sein könnte, einfach weil man mittlerweile so viel Material gesammelt hat über potenzielle Ausfälle und Verdachtsmomente von AfD-Mitgliedern?
Also das fand ich ganz interessant, weil so in der Vorberichterstattung, die ich gelesen habe, auch von Kolleginnen und Kollegen, da wurde dann immer wieder gesagt, ja, man zentnerweise Material, Aktenmaterial wird hier dann sozusagen hergebracht. Und dann bin ich heute Morgen um kurz nach 9, um 10 ist es dann losgegangen, hier in den Verhandlungssaal gekommen. Und es war tatsächlich so. Also bergeweise Kisten wurden angeliefert durch die Gerichtshelfer und dann wurde entpackt und es stehen da so richtige kleine Mäuerchen aus Aktenordnern quasi hinter dem Gericht oder dann auch greifbar sozusagen für die beiden Verhandlungsparteien. Der Gerichtssprecher des Verwaltungsgerichts in Köln hat gesagt, 5000 Seiten Material, mindestens 30 DVDs, über 1000 Seiten Gutachten bzw. Folgegutachten hat der Verfassungsschutz dann im Januar 2021 aufgeschrieben, hat dann noch mal mehrere Schriftsätze nachgelegt mit Aktualisierungen, unter anderem zum Beispiel zu den Querdenkern, unter anderem dann auch zum Rücktritt, Austritt von Jörg Meuthen. Also da sieht man viel und das Interessante ist ja, das sind alles öffentlich zugängliche Quellen, weil die AfD als Gesamtpartei bislang Prüffall ist. Das heißt, man darf jetzt nur das verwenden, was zum Beispiel in den Parteiprogrammen steht, Wahlprogramme auf Facebook, in den Reden, Bundestagsreden, was bei Veranstaltungen gesagt wird. Also all das das, was quasi du und ich, wenn wir jetzt uns viel Zeit dafür nehmen würden, auch zusammentragen könnten. Und im Kern gibt es sozusagen zwei, also es gibt so ein paar Prüfkriterien. Es geht um die Frage, wird die Menschenwürde geachtet? Wird das Demokratieprinzip geachtet? Wird das Rechtsstaatsprinzip geachtet? Und dann schaut man sich an, was steht in der Programmatik? Wie agieren Parteifunktionäre? Und welche Nähe, welche Kontakte hat man zu anderen extremistischen Organisationen? Und das wird dann quasi immer durchdekliniert. Mhm. Und der Vorsitzende Richter Michael Huschens, der hat gesagt, das Verfahren ist äußerst umfangreich, äußerst komplex und auch rechtlich nicht ganz einfach. Und das fand ich interessant, weil einige Punkte tatsächlich etwas strittiger waren, finde ich, als ich sie im Vorfeld erwartet hätte. Ich bin tatsächlich auch mal gespannt, wie die Entscheidungen dann bei diesen vier Verfahren ausgehen.
Was waren das denn für Punkte, die für dich jetzt sozusagen überraschend strittig gewesen sind?
Naja, also zum Beispiel, dass der Rechtsanwalt des Verfassungsschutzes auch einräumen musste, dass man sich eben nicht mehr hundertprozentig sicher ist, ob es den Flügel noch gibt. Ja. Das fand ich in der Klarheit wirklich erstaunlich. Und ich bin auch mal wirklich gespannt, wie dieses Argument jetzt überschwappt sozusagen in die quasi Hauptverhandlung jetzt zur Gesamtpartei.
Mhm. Was liegt dann wirklich konkret gegen die AfD vor? Ich meine, wir kennen ja die einzelnen Ausfälle von Björn Höcke, aber das reicht ja noch nicht, um sozusagen eine Gesamtpartei dann als rechtsextremistischen Verdachtsfall einzustufen, nehme ich mal an.
Nein, natürlich nicht. Also es geht auch, also Kernüberlegung, Kernfrage ist immer, welche der Aussagen von bestimmten Funktionären, von einzelnen Personen können denn der Gesamtpartei zugerechnet werden? Und da muss man halt bei Björn Höcke sagen, ich habe dieses Gutachten aus dem Januar 2021 vom Verfassungsschutz quasi in großen Teilen gelesen. Allein da taucht der Name Björn Höcke 400 Mal auf diesen 1000 Seiten auf. Also es ist jetzt nicht so, dass er da gar keine Rolle spielen würde, sondern er ist eine der zentralen Personen. Es geht grundsätzlich um die Frage, wird die Menschenwürde verletzt? Zum Beispiel, wenn die AfD, und das kommt wirklich häufig vor, anzweifelt, dass Deutsche mit Migrationshintergrund vollwertige Deutsche sind. Die werden dann als Passdeutsche bezeichnet, damit auch abgewertet. Und was halt an vielen Stellen durchkommt, das ist dieser sogenannte völkische Begriff. Also das heißt, dass autochthone Deutsche ja erhalten werden müssten, dass sie quasi vor Migration geschützt werden müssten. Und da argumentiert der Verfassungsschutz, das würde dann Migranten, Flüchtlinge, Asylbewerber pauschal abwerten, auch wenn es um Kriminalität geht, die diesen Gruppen pauschal zugeschrieben wird. Das könnte zu Verunglimpfungen, auch zu Hass führen. Und es geht um Kontakte zu anderen extremistischen Gruppen. Da ist zum Beispiel zu nennen das Institut für Staatspolitik in Schnellroda, andere Gruppen aus dem neurechten Bereich, Kompaktmagazin, 1%, teilweise auch Pegida wird da genannt. Also da argumentiert die AfD, ja, wir haben doch unsere Unvereinbarkeitsliste, aber das hatte ich das Gefühl, konnte zumindest den Verfassungsschutz nicht überzeugen. Ob es das Gericht tut, muss ich noch zeigen. Mhm. Und was sich halt auch gezeigt hat in diesem Gutachten, das sind jetzt nicht nur so ein paar Leute, die auf Bundesebene da unterwegs sind, sondern dieses Denken reicht wirklich bis in die Landes-, bis in die Kreisebenen der Partei runter.
Okay. Und wie verteidigt sich die AfD?
Naja, die AfD hat da mehrere Punkte, die sie anführt. Also sie sagt zum einen Kritik an der Regierung, Kritik auch an den Institutionen, Kritik an Migration, an Einwanderung muss legitim sein. Und sie sieht das alles, Tino Chrupalla sagt das, durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Die AfD argumentiert weiter, dann so ein bisschen politischer und sagt, der Verfassungsschutz wird politisch instrumentalisiert, um uns als Oppositionspartei irgendwie klein zu halten. Das Ganze wäre hier ein Schauprozess. So hat sich Chrupalla geäußert. Und sie führt auch an, dass sie zum Beispiel auch mit der AG Verfassungsschutz oder auch im Bundesvorstand Mitglieder sanktioniert und abgemahnt hat. Wobei mir zum Beispiel Herr Chrupalla auf Nachfrage nicht sagen konnte, wie viele Abmahnungen es denn in Summe schon gab wegen Verfassungsschutzbelangen und zum Beispiel auch Björn Höcke. Da wurde immer angekündigt, dass Björn Höcke vor den Bundesvorstand vorgeladen wird, um sich für seine Äußerung Alles für Deutschland, die ja quasi NS-Bezug hat, zu rechtfertigen und zu erklären. Der war noch gar nicht da. Der soll erst noch kommen. Also da habe ich auch, also da gibt es durchaus bei mir zumindest den Zweifel, dass man es auch nicht immer wirklich ernst meint.
Okay. Angenommen, Am Ende ist es tatsächlich so, das Gericht gibt dem Verfassungsschutz recht und sagt, ja, diese Einstufung als Verdachtsfall ist rechtens, du hast es ja gerade schon gesagt, dann dürfte der Verfassungsschutz geheimdienstliche Mittel anwenden bei der Überwachung der Partei. Schreckt das diejenigen eigentlich noch, die immer noch in der Partei sind, beziehungsweise der Partei die Stange halten?
Ich glaube eher nicht. Also ich habe gerade jetzt in der Verhandlungspause kurz mit Tino Chrupalla gesprochen, habe ihn gefragt, jetzt wo Meuthen weg ist, wer im Bundesvorstand der AfD hat denn eigentlich noch richtig da quasi Schiss davor, Angst davor, dass die Gesamtbeobachtung kommt. Da hat er irgendwie gesagt, nee, er würde da irgendwie keinen kennen, der ihm quasi zugegeben hätte, dass er oder sie kalte Füße hat. Ich habe das Gefühl, man hat das irgendwie schon so ein bisschen eingepreist. Es ist ja auch so, dass dieses Damoklesschwert der Gesamtbeobachtung schon länger über der Partei schwebt. Mehrere Landesverbände werden ja auch schon beobachtet. Der ganze Landesverband Thüringen wird als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung geführt. Also sozusagen der Verfassungsschutz hat diesen Fuß ja schon in der Tür. Und es ist jetzt so ein bisschen anekdotische Evidenz, aber ich glaube, es ist nicht ganz falsch. Ich war am Wochenende in Magdeburg auf einer AfD-Veranstaltung, habe mich dort mal unter den Zuhörerinnen und Zuhörern umgehört. Denen ist es völlig egal. Die sagen, ja, in anderen Parteien gibt es doch auch irgendwie Probleme. Die sagen, ich habe immer AfD gewählt, ich wähle die auch weiter. Ich glaube, dass es die Stammwählerinnen und Stammwähler nicht so interessiert. Ich glaube aber, dass diese Strategie, diese Taktik, dass man eigentlich wachsen will und dafür braucht man frustrierte CDU- oder FDP-Wähler, also ehemalige bürgerliche oder sogenannte bürgerliche Wähler, dass man die mit diesem Stempel der potenziellen Verfassungsfeindlichkeit eben nicht so gut erreicht. Weitere Folgen könnten zum Beispiel sein Mitgliederschwund, dass halt Leute austreten, die sagen, ich bin im öffentlichen Dienst oder ich bin Beamter, ich will mir ja die Karriere nicht verbauen. Und es könnte, das muss ich noch klären, aber es könnte auch zum Beispiel Einfluss haben auf Leute, die waffenrechtliche Erlaubnisse sozusagen haben wollen, Mitglied der AfD sind. Da könnte es sein, dass das dann auch schwieriger wird, wenn die Partei als Gesamtheit Verdachtsfall wird.
Nadine, danke dir. Ganz kurze Frage noch. Du hast gesagt, es wird ein großes Verfahren. Wie lange wird das dann jetzt noch dauern, bis da dann irgendwann mal ein Urteilsspruch fällt? Gibt es einen Zeithorizont?
Ja, du, das wüsste ich ehrlich gesagt auch gerne. Also jetzt 3:45 geht es jetzt wieder los. Ich habe so ein bisschen Leuten hören, dass man heute tatsächlich noch durchziehen will. Also es könnte ein langer Abend werden hier in der Kölner Messehalle.
Okay, wir sind gespannt und hören bald wieder von dir. Danke dir.
Danke, Philipp. Tschüss.
dertag@deutschlandfunk.de, unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben wollen. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.